Ich bin sehr dankbar, dass ich einfach diese Woche auch mit euch verbringen kann. Ich bin 1946 geboren, also vorgestern, in einer Familie, wo der Vater war Missionar. Mein Großvater war auch Missionar, mein Urgroßvater war nicht Missionar, der hat Okkultismus getrieben, das ist nicht dasselbe. Ne? Wir waren vier Kinder, ich war der Jüngste, und als ich 13 war, ich habe mein Leben Jesus übergeben als ganz kleines Kind. Und als ich 13 war, hat es eine Spaltung gegeben in der Gemeinde, wo mein Vater Pastor war. Und diese Spaltung war dann für mich die Entschuldigung, würde ich sagen, um mich zu trennen vom Glauben zu Jesus. Weil ich gedacht habe, wenn die Christen so sind zueinander und sich gegenseitig spalten und so viele Probleme haben, dann kann man bestimmt auch gut leben ohne Christus. Und dann habe ich dann die von 13-jährig bis 19-jährig, war ich gar nicht mehr dabei, praktisch, und habe dann Verschiedenes erlebt, wo ich total daneben war, brauche ich nicht zu erzählen, so viel Dummes dabei. Ich hatte verschiedene auch Geschichten, die mit der Polizei zu tun, Gerichtsaffären und so. Und darum musste ich dann als 19-Jähriger in eine Strafkompanie ins Militär, als Fallschirmspringer, während 16 Monate. Aber zwei Tage bevor ich ins Militärdienst ging, war ich an einem Evangelisationsabend, und da hat mir wirklich dann Gottes Wort getroffen, habe ich gemerkt, mein Leben hat keinen Sinn, meine Sünden, ich weiß nicht, was mit zu tun. Und dann in meinem Zimmer, allein, 3 Uhr morgens, habe ich dann Gott gesagt, wenn du wirklich etwas von den Scherben tun kannst von meinem Leben und mir vergeben kannst, dann bitte gib mir ein neues Leben, schenk mir, dass ich Möglichkeit habe, dich zu kennen. Es kamen keine Engel natürlich in dieser Nacht, ne? Wenigstens keine sichtbaren Engel. Aber am Morgen dann hatte ich praktisch das Einzige, was geändert hat, ich hatte einen Hunger, Jesus zu kennen, also die Evangelien zu lesen. Und habe sofort angefangen, bin dann 2 Tage nachher in Militärdienst gekommen. Und das war für mich, ich sage oft, das war meine erste beste Bibelschule. Wir waren 12 im Zimmer, alles solche, die schon zum Teil Gefängnis gemacht haben und andere schwierige Situationen erlebt haben. Und die ersten 4 Monate habe ich absolut nicht Stellung genommen für den Glauben. Habe die Bibel gelesen im WC, also dass es niemand merkt, dass ich Christ bin. Und nach 4 Monaten hat dann der Niklaus Kesseli, der hatte die Botschaft an der Evangelisation, und der kam mich besuchen auf dem Militärgelände. Ich hatte keinen Ausgang, also es war alles zu mit Gitter. Aber er kam, jede 14 Tage kam er mit seiner 2CV, und auf der anderen Seite vom Gitter war er und hat mir die ersten Jüngerschaftskurse gegeben mit dem Gitter dazwischen. So hat er Jünger geschult. Und nach 4 Monaten hat er mir gesagt, Anni, du musst Stellung nehmen, wenn du nicht Stellung nimmst, da gehst du kaputt. Und da habe ich angefangen, Stellung zu nehmen mit den anderen 11 im Zimmer. Am Anfang hat meine Bibel so ziemlich oft durch das Zimmer geflogen. Ne? Haben sie genommen und weggeschmissen und so. Und im 5. Monat habe ich dann angefangen, am Morgen früh zu beten, auf den Knien an meinem Bett. Also Zimmer, wo alle 12 dabei waren. Am Anfang haben sie mich ausgelacht. Und um kurz zu sein, am Ende von den 14 Monaten, der letzte Monat, hatten wir oft Abende, wo wir alle 12 zusammen waren im Zimmer und jeder hatte ein neues Testament. Und wir haben versucht, einander Antworten zu geben. Ich konnte noch nicht viel, aber der Herr und der Heilige Geist hat geholfen, dass wir miteinander über Gottes Wort also Zeugnis geben konnten. Das war diese Zeit, wo ich kann nicht gut von einer Berufung sprechen, so, weißt, so ein Ruf, um Missionar zu werden. Aber in der Zeit, auch am Ende vom Militärdienst, der letzte Monat, hatte ich das Gefühl, dass das wichtiger sein muss in meinem Leben als alles andere, dass Menschen das Evangelium kennen. Ich war dann vor dem Militärdienst habe ich gearbeitet als Techniker im Maschinenbau. Meine Stelle hatte ich wieder nach dem Militärdienst. Aber ich habe dann eine Zeit frei verlangt im Betrieb und habe mir freigegeben, denn ich wollte dann neben Niklaus Kesseli einfach, ich habe ihn gefragt, kann ich ein paar Monate einfach mit dir leben und dir dienen? Er war Missionar. Er sagte, ich möchte einfach da sein, um, egal, Stühle hinstellen, dein Auto reparieren oder egal, aber sehen, wie ein Missionar lebt. Und ich ging dann immer mit ihm auf den Straßen predigen und so weiter. Also wir hatten dann auch Evangelisationsabende, wo wir so Tanzsäle gemietet haben, also Nightclubs, frei am Abend. Und wo wir dann, wo die Jungs eingeladen wurden, um Diskussionen an den Tische. Und wo wir dann einfach gesungen oder musiziert und evangelisiert, Zeugnis gegeben. Einfach mit viel aggressiven Fragen, so dass es Disputationen und Diskussionen gegeben hat so an den Tischen. So haben wir dann gearbeitet. Gott hat geschenkt, dass dann verschiedene Junge zum Glauben gekommen sind. Das war in der Gegend von Straßburg, im Elsass. Und ich habe dann gemerkt, dass ich die Bibel zu wenig kenne. Da bin ich dann 4 Jahre in eine Bibelschule gegangen, in der Schweiz, Deutschschweiz. Dort habe ich dann Deutsch gelernt, so langsam. Und vor der Bibelschule habe ich dann, schon während dem Militärdienst, hatte ich ein Auge auf Ursula, die mir eine Frau geworden ist. Da habe ich gesehen, als sie 17 war. Ne? wir haben dann angefangen, uns Kontakt zu haben, uns zu lieben, als ich dann vom Militärdienst zurückkam. Und in der ganzen Zeit während der Bibelschule haben wir dann Briefwechsel gehabt und so. Das war sehr interessant. Sie war dann in der Krankenschwesterschule in dieser Zeit. Sie ist Schweizerin von Zürich. Und sie war in der Seelsorge von einem Coffee-Bar von New Life. Also das war eine Zeit, wo New Life, das war eine Mission in der Schweiz, die sich gekümmert haben, um für die Gestrandeten und Rauschgiftsüchtige Seelsorge zu machen und ihnen zu helfen mit dem Evangelium. Und da war Ursula dabei in der Seelsorge für die Mädchen im New Life. Ende von der Bibelschule bin ich dann zurückgegangen zum Niklaus Kesseli, habe ihn gefragt, kann ich mit dir Missionar sein? Und da haben wir miteinander dann die Mission gegründet, France pour Christ, also Frankreich für Christus. Und zwar, warum haben wir etwas Neues gegründet? Es war einfach, wir haben andere Missionswerke gefragt, ob sie einverstanden sind, wenn man als Team, also verschiedene Vollzeitler miteinander an einen Ort geht, wo keine Gemeinde ist und wo wir dann einfach miteinander leben, Zeugnis geben, Beziehung in der Gesellschaft, in verschiedenen Clubs mitmachen oder Sport oder andere Club, um Kontakt zu haben, Menschen mit sich zu haben. Und die Missionen, die wir getroffen haben, die in der Gemeindegründungsarbeit tätig sind, die hatten immer die Sicht von einem Vollzeitler, also ein Ehepaar, also ein Vollzeitler und dann die Arbeit mehr in Gemeinden und so. Und unsere Last war vor allem in den vielen Städten in Frankreich, wo es da noch keine Gemeinde gegeben hat. Und wir haben gedacht, wir müssen unbedingt das Evangelium verkündigen. So haben wir dann angefangen. Gott hat es geschenkt dann in der ersten Arbeit, dass über 40 Studenten zum Glauben gekommen sind. Das war dann die erste Gemeinde in Alt-Eckendorf, einem kleinen Ort neben Straßburg. Da haben wir dann Jünger geschult und dann Älteste geschult. Also Älteste heißt nicht alte Männer. Älteste sind einfach solche, die schon eine Zeit lang im Glauben sind und vorwärts gehen wollen und Verantwortung tragen. Und als wir diese Ältesten geschult hatten, waren wir auf dem Platz, die zwei Missionsehepaare, Niklaus und Edith und Ursula und ich. Und dann hat diese junge Gemeinde gesagt, es wäre gut, wenn eins von diesen Ehepaaren mit einem anderen Team, mit anderen Jungs von der Gemeinde, wegzieht in ein neues Gebiet, wo es noch keine Gemeinden hat. Und das war dann die Vogesen, also die vom Elsass gegen Innenfrankreich, ne, über die Bergen, Da hat es ganze Täler, wo auch die Reformation nie darüber kam, wo praktisch das Evangelium nicht gekannt war. Und da wird der Gemeinde gesagt, der ersten Gemeinde, jetzt müsst ihr sagen, welcher von den Missionaren weggehen soll. Ihr müsst das entscheiden vor dem Herrn im Gebet und im Überlegen. Und wir sind bereit, einer oder der andere zu gehen. Ihr könnt dann mit uns beten, die uns segnen, Hände auflegen und wir gehen dann. Und haben sie entschieden, dass Ursula und ich mit zwei Jungen nach in die Vogesen gehen. Da sind sie dann doch rübergegangen. Das war 1974.
Die Gemeinde, die ihr gegründet habt.
Ja, ja. Ja.
Also die Leute, die von durchaus glauben,
ja,
die haben entschieden,
ja,
gehen.
Ja,
ja, ja. Die haben großes Vertrauen zum Herrn, oder?
Ja, und ich meine, der Heilige Geist ist ja, gell, in jedem drin, ne?
Aber du hattest schon den Wunsch zu gehen, oder?
Wir waren beide bereit, also nicht beide Ehepaare bereit zu gehen. Wir haben gesagt, einfach entscheidet und wir gehen dann. Für uns war es wichtig, dass eine Gemeinde lernt, eine Entscheidung zu nehmen, beten miteinander für eine Sache. Und ja, das war sehr positiv, muss ich sagen. 1974 sind wir in die Vogesen gegangen. Und der Herr hat es geschenkt, dass dann Menschen sich bekehrt haben. Wir haben vor allem gearbeitet im ganz einfachen Kontakt mit den Menschen. Denn Vogesen waren viele verschiedene Täler in den Bergen, wo viel praktische Arbeiter und Textilfabriken und so weiter noch waren in dieser Zeit. Und da haben wir einfach viel mit den Leuten mitgearbeitet, ob im Holzmachen im Wald oder beim Heuen im Sommer oder egal, praktisch habe ich Häuser gebaut mit ihnen. Ich habe mehr evangelisiert in meinem blauen Arbeitergewand als in einer Schale. Ja. Und dann sind verschiedene zum Glauben gekommen, man kann ja niemanden bekehren, und das ist die Arbeit vom Heiligen Geist. Aber man hat Sämanns Arbeit zu machen, ne? Die Saat auszustreuen. Und da sind verschiedene Glauben gekommen, wir konnten sie dann schulen wieder als Jünger. Also Schulen, das muss ich noch erklären, Schulung als Jünger ist für mich nicht einfach eine theoretische Schulung mit einem Ordner. Ich habe nichts gegen die Ordner. Aber wo man dann einfach Kurse macht und dann ist man Jünger. Oder? In der Schrift, ich werde darauf kommen, noch in der Woche, alles, ist, was mit Schulung zu tun hat im biblischen Prinzip, hat alles mit Beziehung zu tun. Alles mit Beziehung zu tun. Es ist immer ein Vorbild, ein Nachahmer. Und vom Vorbild her, der Nachahmer wird wieder Vorbild für andere Nachahmer. Und das Prinzip geht vom Alten Testament auch durch das ganze Alte und das Neue Testament. Und das ist das Prinzip, das eigentlich auch das Evangelium in unsere Generation gebracht hat, nach den 20 Jahrhunderten. Das Evangelium ist immer durchgetragen worden von Menschen, die es wieder durch Leben und Wort, also Leben und Wissen und Theologie, aber Leben und Beziehung miteinander. Wir haben dann dort Jünger geschult, eben auch in Beziehung. Die älteste Schulung war für mich auch vor allem Beziehung. Zum Beispiel mit den Brüdern, die Verantwortung getragen haben, war ich praktisch jeden Samstagnachmittag, waren wir in der Natur am Wandern und Beten, 4-5 Stunden beten, dass wir für alle Leute von der Gemeinde gebetet haben, für die Babys, für jeden Namen von der Gemeinde und für die Ortschaften, für die neuen Ziele, dass man richtig Zeit hat in der Beziehung mit Gott und miteinander. Gebet ist das, ne? Beziehung mit Gott und miteinander. Und das ist ein Teil der Schulung. In den Vogesen gab es dann, Gott hat ermöglicht, dass es 7 Gemeinden gab in den Vogesen. Und da konnten dann die Ältesten geschult werden, die sind dann autonom geworden. Wir sind 5-mal umgezogen, also wieder von Ort gewechselt, als Familie. Gott hat uns inzwischen dann 3 Kinder geschenkt und umgezogen jedes Mal. Und 1997, also 23 Jahre später, sind wir dann von den Vogesen weggezogen. denn es war für uns wichtig. Ich wollte, dass die Gemeinden total autonom sind. Und ich als so, sogenannter Gründer ein wenig von dieser Arbeit in Vogesen, es war nicht gut, wenn ich geblieben wäre. Denn die Ältesten, wenn es Schwierigkeiten waren, haben immer noch so ein wenig geschaut, was ich denke. Ne? So, ja. Und ich wollte, dass sie wirklich abhängig sind, Abhängigkeit haben vom Herrn und ganz in der Beziehung mit ihm leben. Und sie müssten dann wieder lernen, jüngere Menschen dazu ziehen in die Verantwortungen. Also 1997 sind wir dann in Burgund umgezogen, also 300 Kilometer südlicher, wieder in eine Gegend, wo da auf, in Ortschaften, wo keine Gemeinden waren. Das war dann schwieriger. Schwieriger auch, weil wir die Kinder nicht mehr hatten. Die waren dann die drei verheiratet inzwischen. Und wir hatten dann die Kinder nicht mehr. Denn die Kinder sind eine ganz, ganz große Möglichkeit zu Beziehungen. So ganz klein auf. Ne? Denn man hat Beziehungen von der Schule mit anderen Müttern, mit anderen Vätern, beim Arzt. Man hat immer Beziehungen, ne, mit Kindern. Und das ist eine große Quelle. Eine große Quelle der Möglichkeiten, die Kinder. Als wir dann umgezogen sind nach Burgund, waren wir einfach, dann müssten wir wieder neu in verschiedenen Vereine uns betätigen. Ursula ging dann in so Vereine, wo die Frauen sich treffen in den Ortschaften, um miteinander zu nähen oder andere Ziele so, zu haben, um Kontakt zu haben. Wir haben auch miteinander immer jedes Jahr, wie sagt man das? Die Weinlese, sagt das was? Weinlese? Ja, das ist eine Weingegend, der Burgund, wo es guten Wein gibt. Und da haben wir gedacht, da müssen wir unbedingt einfach jedes Jahr Weinlese gehen. Da sind wir wenigstens 14 Tage, arbeiten wir mit anderen Leuten, die da sind. Und haben dann ein großes Festessen am Ende, was sie selber immer machen. Ne, mit viel, und da hatten wir, hat Gott jedes Mal geschenkt, dass wir konnten dann in der Nacht dann von diesem großen Festessen, hat jedes Mal der Besitzer vom Weinberg, zwar jedes Mal ein anderer, hat gefragt, ob ich was sagen will. Oder. Und ich hatte dann jedes Mal meine Gitarre im Auto, ne? Wir gesungen miteinander, Ursula und ich, und Zeugnis gegeben, wieder Möglichkeiten. Inzwischen hat sie auch so einen Weingärtner begehrt und ist in der Gemeinde in Bonn. Also nicht Bonn, ne? Bonn in Frankreich. Dort ist jetzt auch in Burgund eine Gemeinde, da arbeitet einer von den Mitarbeitern, der Alexander, ein Brasilianer, der Missionar ist da zu uns gekommen, arbeitet dort in der Gemeinde. Das ist ein Teil von vom Dienst. Vor 15 Jahren war ich dann auch dabei mit anderen, um unsere Bibelschule in Genf ins Rollen zu bringen. Und zwar, warum wieder eine Bibelschule? Ne? Das hat schon viele Bibelschulen. Aber wir haben gemerkt, dass die französisch sprechenden Bibelschulen haben praktisch alle als Endprodukt Pastoren. Und wir brauchen Pioniere. Also stimmt das Endprodukt nicht ganz, was rauskommt, was wir eigentlich brauchen. Und darum haben wir überlegt, wie können wir irgendwie eine andere Schulung auf Bein bringen. Und die läuft jetzt schon 15 Jahre. Das sind 50% der Lehrer sind Brüder, die selber Gemeinde gegründet haben. Und das erste Jahr ist ganz normal wie jede Bibelschule, also Theologie und Theorie und die Geschichte und so weiter. Und das Zusammenleben von den Studenten. Das zweite und dritte Jahr ist jeder neben einem geschulten Missionar irgendwo auf dem Terrain in Frankreich, der 2 Jahre in der Pionierarbeit mithelfen muss. Und 8 Wochen im Jahr zurückgeht in die Bibelschule, um dort Arbeiten abzugeben und neue Kurse zu bekommen. Und das vierte Jahr von der Schulung ist jeder von den Studenten dann in einer anderen Situation, wo schon eine Gemeinde ist mit Ältesten, um zu lernen, wie man in der Gemeinschaft mit anderen Verantwortlichen, mit Ältesten zusammenarbeitet in einer Gemeinde. Das ist auch eine von unseren Arbeiten. Ursula unterrichtet auch in der Bibelschule für die Mädchen und Frauen. Ich unterrichte dort auch. Das ist ein wenig so. Aber wir haben nie etwas Besonderes gemacht im Leben. Ne? Wir haben einfach Bibel gelesen. versucht, gehorsam zu sein, versucht, ich betone versucht, von der Gnade gelebt, immer wieder Sünden bekannt, Sünde ernst genommen, aber die Gnade noch ernster. Und ich finde das so, so schön, wenn Jesus sagt, diese Frau, die das Parfum auf ihn geleert hat, sagt er ja, die hat mich so viel geliebt, weil ich ihr so viel vergeben habe. Und ich finde, man wird immer mehr verliebt in den Herrn, nicht wenn man mehr sündigt, aber wenn man mehr wahr wird, sieht man immer besser, wie viel Sünder man ist. Und das spreche ich für mich jetzt, gell? Wie viel Sünder ich bin. Und ich finde es unerhört, wie in der Schwachheit, wie der Herr einfach die Arbeit tun kann und dich leiten kann, Ideen geben kann, die Gaben geben kann, um Ziele zu erreichen. Wir haben ganz verschiedene, 2 Jahre lang hatten wir einen großen Bus, um Filme zu zeigen im Bus und gingen von Blockquartier zu Blockquartier und Kinderarbeit am Nachmittag um den Bus rum und am Abend Filme gezeigt, Evangelisationsfilme und so auch Gemeindegründung Arbeit gemacht. Einfach verschiedene Arten und Methoden, aber das sind ja alles nur Hilfsmittel. Das Mittel, das Gott gebraucht, das ist du und ich. Die Bekehrten, das ist sein Mittel. Und was dann die Bekehrten für Möglichkeiten nehmen oder gebrauchen, das ist dann Nebensache. Aber es ist super, wie Gott arbeitet. Wir sind auch sehr erfreut, wie die Gnade Gottes groß ist. Alle 3 Kinder sind bekehrt. Kann man nicht machen. Ich bin sehr dankbar, dass Ursula die ganzen Jahre, als sie klein waren und so, war sie zu Hause mit den Kindern, hat sich gekümmert darum. Ich war viel weg und ich bin so dankbar, dass die Kinder mir gesagt haben, dass sie nicht gelitten haben darunter. Bin ich auch sehr dankbar darüber. Alle 3 haben auch mit gläubigen Partnern geheiratet, das ist auch Gnade. Ja. Der Jüngste ist Missionar unter den Studenten und das ist der Pascal, der Ela, in Lille, Nordfrankreich. Er war zuerst in Grenoble, arbeitet bei der Uni. Der Samuel, der ist Professor an der Uni in Nancy. Ich kam gerade von heute von da für Konferenzen dort. Er öffnet wirklich die Türen auch zu Debatten mit dem Evangelium. Er ist jetzt Mathematikprofessor und ist der Verantwortliche von der ganzen Mathematik in der Ingenieurschule in Nancy und in der Forschung. Und durch seine Position kann er ermöglichen, immer wieder im Amphitheater Debatten zu haben über Mathematik und Glaube. Wie das zusammenpasst. Ne? Und die Tochter, die Älteste, die ist in der Schweiz verheiratet mit Mike, einem Deutschen. Ja, die sind auch engagiert in der Gemeinde. Und wir sind schon 8-mal Großeltern. Ursula grüßt euch, sie ist in Lilleben geblieben, um die Kleinen zu hüten, weil dort ein Evangelisationseinsatz ist im Moment. Beim Pascal. Jetzt, wenn ihr Fragen habt über mein Leben, könnt ihr ganz ruhig fragen.
Wie alt bist du?
46 geboren. bald pensioniert. Aber.
Ja, wenn du jetzt so ein bisschen nach vorne schaust, hast du das schon? Also wo siehst du denn also da möchte ich hin, das möchte ich noch machen, oder hast du schon konkrete Visionen, Aufgaben oder
Visionen? Nach vorne?
Ja.
Ja.
Wie geht's weiter?
Ja. Also so der Herr mir Leben gibt, gell?
Ja.
Es wird jetzt weitergehen. Die letzten Jahre war ich sehr viel unterwegs, also praktisch 60% von meiner Zeit bin ich unterwegs für im ganzen Europa im Moment. Vor allem um in Gegenden mit Missionaren zusammenzukommen, mit Pionieren und Pastoren, die manchmal so Zeiten organisieren, beispielsweise für 3-4 Tage, wo sie mir nur Fragen stellen über Gemeinde und Gemeindezucht und ethische Probleme. Ich unterrichte Ethik an der Bibelschule. Das ist auch ein Gebiet, wo so viel zu tun ist heute. Ja. Und jetzt vorwärts geht's. Es hat sich da eine Gemeinde, ich wusste nicht genau, wie vorwärts gehen, denn in Bonn, da in Burgund, mein Kollege macht da weiter. Und ich hatte jetzt während 30 Jahre Teamwork. Wir hatten 17 Studenten gecoacht, also jetzt mal einer während dieser Zeit. Die jetzt, 10 davon sind Vollzeitler in französisch sprechenden Ländern, Afrika oder so. Und jeder war 2 Jahre bei uns, also manchmal 2 dabei und so, von den verschiedenen Bibelschulen. Das habe ich aufgehört, als ich 60 wurde, denn ich hatte das Gefühl, ich war zu viel unterwegs, konnte nicht mehr wirklich Coaching machen, mitnehmen auf dem Terrain und mitleben mit ihnen. Denn für mich war wichtig für den Praktikanten, dass ich jeden Morgen zuerst mit ihnen eine Stunde Gebet habe. Das konnte ich während Jahren durchführen, das war jetzt nicht mehr möglich. Jetzt wussten wir nicht und seit Oktober wussten wir nicht genau, Ursula, wie der Dienst weitergeht. Und dann inzwischen haben Älteste von einer Gemeinde in Genf in der Schweiz uns angefragt. Es war eine schöne Gemeinde mit 300 Leuten, wo ein Pastor plötzlich, kann nicht anders sagen, als in Hochmut gefallen ist und hat gemeint, er muss der King sein von der Gemeinde. Und ist mit 2/3 von den Leuten weggezogen, mit einer Richtung, die nicht korrekt ist, Haltung auf alle Fälle nicht korrekt. Er hat die Älteste von der Gemeinde einfach auf die Seite geschafft mit Verleumdungen und so. Und diesen Rest, diese 65 Leute, haben jetzt angefragt, ob Ursula und ich, ob wir kommen könnten für 2 oder 3 Jahre, um diese Gemeinde in Genf in der Heilung zu arbeiten und neue Orientierung. Und es hat noch 4 andere Gemeinden um Genf, wo junge Pastoren sind. Und das, von diesen Pastoren waren 2 davon meine Praktikanten vor Jahren. Und die wollen dann die 4 Gemeinden miteinander arbeiten, um die Gegend neu um Genf da auch zu evangelisieren. Das ist jetzt die neue Zielsetzung. Wir werden 1. September eine kleine Wohnung suchen, also ein Zimmer oder 2 Maximum, an der Grenze bei Genf, da, französischen Grenze, und da einsteigen. Ich wusste nicht genau, aber es waren verschiedene Brüder überzeugt davon, dass wir das tun sollten. Dann gehen wir wieder. Und nachher.
Das wäre jetzt Schweiz dann, oder? Also,
ja, das wäre Schweiz. Ja.
Hast du schon mal in der Schweiz was gemacht?
Nein.
Das ist ja schon was, also das ist ja auch ziemlich anders. Also klar,
Ja, also Genf ist schon ganz französische Stadt, praktisch. 4 ja, Ausländer. Ja. Ist ganz französisch, ja. Naja. 4 Ausländer in Genf. Also, ja. Polykulturell praktisch. Mhm. Ja. Und, das ist auch eine neue Arbeit für mich. Neue Arbeit, neues Wagnis. Aber ich habe jetzt schon Kontakt mit den Ältesten, die nicht mehr Mut haben und als sie auf die Seite gestellt worden sind, da muss ich jetzt Heilungsarbeit, mutmachend, ihnen wieder Power einfließen. Ja. Eine neue Zeit sein. Werden wir dann sehen, wie es weitergeht. Wir haben auch verschiedene schwierige Sachen erlebt, wie selber auch in Gemeinden, Gemeindespaltung und so, in den eigenen Gemeinden, auch mit Verleumdung und in einer Gemeinde mit ihrer Lehre und so. Aber ich meine, das Leider ist es kein Wunder, leider. Denn wenn man sieht, das erste Jahrhundert, wie viele Briefe im Neuen Testament davon sprechen, von den Wölfen, die da einkommen und auch von denen, die da schon drin sitzen und Wölfe werden. Wie der Paulus gesagt hat in Apostelgeschichte 20, glaube ich, als er die Älteste von Ephesus nach Milet gerufen hat. Ich habe das ein deutsches Ding, da habe ich nicht so in der Hand. Also, wer hat es gefunden? Er sagt, dass von Ihnen, von der Gemeinde, werden Sie...
Vers 28,
ne? Hast du gefunden? Okay. Also, so habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zur Aufseher gesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu weiden, welche er durch das Blut seines eigenen Sohnes erworben hat. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch kommen werden, die der Herde nicht schonen. Auch aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger auf ihre Seite zu ziehen. Das ist genau, was wir auch etliche Mal leider erlebt haben. Dass plötzlich dann solche die Verantwortung haben, dass sie plötzlich die Verantwortung nicht mehr tragen können ohne Hochmut oder ohne Ehrgeiz oder ohne die Autorität nehmen zu wollen über alles. Und dann plötzlich geht's schief. Aber Gemeindegründungsarbeit ist vor allem sehr viel Freude. Es gibt keine schönere Freude im Leben, als ein Mensch zu begleiten und zu sehen, wie er Jesus annimmt. Man kann es ja nicht machen. Aber nur dabei zu sein, wenn einer, das ist so schön, ich habe es wieder erlebt, da vor 2 Monaten mit einem Bauer, der ganz keinen Nachbar hat, 2 Kilometer von, er hat ein ganz, ganz großen Bauernhof, ist alleine, geschieden, 60-jährig, arbeitet ganz alleine und plötzlich in die Depression gekommen und so. Und dann hat er von uns gehört und wollte Hilfe. Und er hat sich beim ersten Gespräch, hat er begriffen, dass er Sünder ist, dass er Jesus braucht. Und vom Moment her, wo er Jesus angenommen hat, war er aus seiner Depression raus. Ich habe ihn jetzt jede Woche besucht und geschult in der Bibel. Er ist so ein Philosophetyp, er hat in seinem Bauernhof, in einem Zimmer die ganze Wand, nur die französischen Philosophen, hat er alle gelesen. Ganz interessanter Typ. Aber jetzt akzeptiert er, und das macht so Freude, er akzeptiert voll, dass Gottes Wort, die Bibel, totale Autorität ist. Er kann jetzt sagen, in seinem philosophischen Denken her, wo es so schwer ist, dass nicht die Relativität drin bleibt, im Blick auf das Geschriebene, bleibt immer die Relativität hängen bei den Philosophen. Ne? Und er kann jetzt einfach sagen, so steht es, so werde ich es machen. Mein Leben, ich will gehorsam sein. Das ist schön. Das ist Arbeit vom Heiligen Geist. Der kann das. Habt ihr Fragen? Oder habe ich euch alle eingeschlafen damit?
Ich habe nur eine Frage. Und zwar, wie alt warst du, als du ins Militär gegangen bist? Und wie alt warst du, als du aufgegangen bist?
Ich bin 1966 bin ich ins Militär. Also ich war 19, ich war noch nicht 19. Und bin raus mit, ich war 16 Monate drin. Bei den falschen Springen.
Dann bist du gleich
Da bin ich gleich nachher, bin ich zum Niklaus gegangen, ein paar Monate. Und nachher bin ich ins Geschäft gegangen, also ins Betrieb, hat mein Chef gefragt, ob ich ein Jahr nehmen kann für eine Bibelschule. Und hat er gesagt, ja, okay, er verhält mir meine Stelle. Und die Bibelschule ging dann 4 Jahre. Ne? Und er hat mir vier Jahre lang die Stelle behalten, das war Wahnsinn. Das war auch nur Gnade. Ich traf ihn zweimal im Jahr, der Chef vom Betrieb, großen Betrieb. Und zweimal im Jahr hat er mich eingeladen für ein Essen im Restaurant, um zu wissen, wie es mir geht und so. Und
ja.
Ist das nicht auch schon bekannt? Nein, ich glaube nicht. Er ist gestorben inzwischen, aber ich glaube nicht, dass er noch leider nicht. Ne? Aber ich konnte nie mehr. Und zweites und drittes Jahr habe ich gesagt, ich habe nicht das Gefühl, dass die Stelle noch nötig ist. Die Richtung geht immer mehr. Meine Sorge geht immer mehr zu den Menschen, die das Evangelium nicht kennen. Und ich sehe mich weniger jetzt weiterzumachen im Beruf. Er hat es dann begriffen, ohne Probleme. Er hat mir dann auch an der Ende von der Bibelschule, bin ich dann zu ihm gegangen, hat er mir ein großes Geschenk gemacht und auch nochmal zum Essen eingeladen. Es gibt doch noch verrückte Typen. Ne?
Dieser Lehrer, den du da hattest, weil du gesagt hast, der ist in der Mission, also er war auch in Frankreich in der Mission, nicht in einem anderen Land oder so.
Der Lehrer? Ich
sag, du bist zu diesem Missionar hin, aber es war in Frankreich auch.
Ja.
Niklaus.
Der Niklaus, ja, war in Frankreich. Niklaus, ja. Ja. Missionar. Mhm. Ja. Das finde ich so wichtig. Wir haben auch immer wieder Junge, die fragen, da kann ich mal 3 Monate, 6 Monate. Mitleben einfach. Ich finde, es ist gut. Verschiedene sind gekommen, sind 6 Monate geblieben und sind wieder im Beruf, aber ich finde es prima. Ich meine, wir sind ja alle vollzeitlich Christen. Ob im Beruf oder sind alles vollzeitlich. Ne? 4 auf 20 Stunden noch 4 auf 24. Ne? Ich meine, ich mache keinen Unterschied zwischen Vollzeitler, Missionar oder Beruf. Auch während dem Missionarsdienst habe ich etliche Mal wieder Halbzeit im Beruf gearbeitet, weil nicht genug Geld da war für das ganze Team und so. Aber da habe ich nie mehr eine Stelle genommen mit Verantwortung, einfach Supermarkt als Handlanger oder so, um ein wenig. Aber es war auch sehr interessant, ich konnte dann wieder mich direkt in die Gesellschaft hinein, weißt, ich war da nicht als... Die Gefahr von Vollzeit ist, dass man raussteigt aus der Realität, weißt, von der Gesellschaft. Es geht ja so schnell, die Änderungen in einer Gesellschaft, auch die andere Art vom Arbeiten, die Mentalität im Beruf ist so verschieden. Und das war dann gut, wieder im Supermarkt zu arbeiten eine Zeit, Kollegen zu haben.
Luftschnappen.
Ja, genau.
Ja, und sonst bist du geplant von dem ganzen Gemeinde, die du gegründet hast, oder?
Nein, also die Gemeinde, die wir gegründet haben, wenn man das so sagen darf, denen habe ich immer gesagt, ihr müsst die unterstützen, die ihr aussendet. Und wir hatten das große Geschenk Gottes. Als wir angefangen haben, unseren Dienst durchzulandisch, hatten wir 300 Leute, Freunde, die für uns gebetet haben. Beidseitig haben wir in der Familie viel Gläubige bei einem Cousin, Onkel und so weiter. Und die haben sofort unseren Dienst voll ernst genommen. Und die haben uns getragen auch finanziell durch das Leben. Und zwar so fest getragen, dass wir oft konnten wir jüngere Missionäre neben uns nehmen, die absolut finanziell nichts hatten. Und wir hatten genug, um... Und es ist interessant, ich habe ganz bewusst, die Ursula macht immer die Rechnungen mit den Zahlen, mit Geld und so. Aber wir haben bewusst die ganze... Nennt man das Buchführung? Nein. Ja, Buchhaltung. Haben die ganze Buchhaltung behalten. Denn man kann genau schauen, wenn wir ein großes Team waren, eine Zeit lang hatte ich 12 Vollzeitler mit mir. Und von den 12 hatten nur 2 finanzielle Unterstützung. Ja. Und da siehst du, wie die Zahlen von den Gaben, die reinkommen, richtig hochgehen, dass wir alle gut leben können. Und nachher waren wir wieder nur 2, ist alles runtergestürzt. Und es hat niemand, Das ist richtig wunderbar. Aber für mich war auch wichtig, dass wir als Team immer wieder auch im Gebet sagen, dankbar waren, auch bereit, mit weniger zu leben. Eine Zeit lang hatten wir kein Geld für Autos zu nehmen, fürs Benzin. Wir haben den ganzen Dienst mit zu Fuß und Fahrrad gemacht. Denn Evangelisation kostet nicht viel Geld. Es ist Beziehung mit Menschen. Und wenn du nicht mehr weit gehen kannst, hast du immer noch Leute, die in der Nähe sind. Dann kannst du immer noch arbeiten. Ne? Und dann zufrieden zu bleiben, haben auch eine ganze Zeit haben wir immer wieder gebetet für das Gemüse im Garten, dass es besser wächst und so, ne? Weil wir ein großes Team hatten. Und das war auch toll, denn in der gegründeten Gemeinde haben sich die Leute organisiert, die einen Garten hatten, hatten versucht, der Gemüsegarten zu vergrößern. Und einer hat spontan organisiert, dass nicht alle dieselbe Gemüse machen, weißt du, das für uns, ne? Aber dass wir die verschiedenen Gemüse bekommen von der Gemeinde, für das Team, ne? Ja. Ja. Ganz praktische Sachen. Und ich glaube, dass das christliche Leben ist ganz einfaches Dienen, ganz praktisch. Und das ganz praktisch Einfache, das schlägt ein im Zeugnis, unerhört. Hatten auch 15 Jahre lang in den Vogesen im Haus 17 Bett für Gestrandete und Rauschgiftsüchtige, haben wir auch 15 Jahre lang gehabt als Team. Wir haben uns gar nicht spezialisiert auf das. Wir haben nur als Team gesagt, wenn wir evangelisieren, wollen wir nicht aus den Problemen aus Weg gehen. Aber sobald du das anfängst, da kommen viele Anfragen von anderen Orten, wo die Leute Probleme haben, ne? Und dann könntest du den auch, habe ich gesagt, nein, bei uns gehört zur Gemeindearbeit, nicht Spezialisation, ne? Sondern in der Gemeindearbeit einfach die da auf dem Wege sind, denen zu helfen. Das war auch eine Zeit, und das war dann auch wieder gnädig, da hatten wir Ärzte, die uns so treu geholfen haben, ungläubige Ärzte, die uns so ernst genommen haben, für diesen Jungen zu helfen. Und ich denke an einen von diesen Ärzten, der hat mir immer gesagt, ich mache nichts von der Seele her, das ist Ihre Arbeit, hat er mir gesagt. Alles, was Seele ist, nein. Aber dann ist es toll, ne? Kannst gut arbeiten.
Du hast gesagt, dass nach der Bibelschule dir es irgendwann mal wichtig geworden ist, dass du nicht mehr zurück in den Beruf gehst. Mhm. Du hättest ja die Möglichkeit gehabt, wieder zurückzugehen.
Ja.
Was hat dich denn dazu bewegt, diesen Weg einzuschlagen?
Es war praktisch nur diese Last, einfach mit dem Evangelium zu den Leuten zu gehen. Und mit dem, dass ich das mit dem Niklaus erlebt hatte, mit ihm zu arbeiten, habe ich ihn gefragt, darf ich mit dir wieder weitermachen? Und er hat sofort mir gesagt, ich hatte keine finanzielle Unterstützung in dem Moment da, hat er mir gesagt, du, wenn es Suppe hat für meine Familie, hat es auch für dich, kannst kommen. Und so haben wir begonnen dann und Mission gegründet. Ja.
Wenn du vom Glauben erzählt hast, hast du erst eine Beziehung aufgebaut, um die Menschen kennenzulernen und dann langsam von deinem Glauben erzählt, oder hast du gleich bekannt, dass du Christ
bist? Also die zwei Sachen. Ich mit meinen Nachbarn, zum Beispiel heute noch, ist eine ganze Beziehungsevangelisation. Ne? Und die ist die schwierigste für mich, muss ich sagen. Denn wenn man mal richtig Freund ist, ist es schwer, denn man weiß genau, wenn man dann klar ist mit dem Evangelium, kann es einen Bruder geben oder einen Feind. Ne? Und weil man so lange aufgebaut hat in menschlicher Beziehung, hat man dann manchmal noch viel mehr Angst, ganz klar mit dem Evangelium vorwärts zu gehen. Also in der Gegend, wo ich bin, mache ich zum Teil aggressive Evangelisation, wo es darum einfach geht, dass die Leute es hören, dass dass es einen Retter gibt und dass sie verloren gehen, wenn sie den Retter nicht haben. Und sonst in den Beziehungen ist es mehr diese Freundschaftsbeziehung. Aber die, gut, man erlebt immer wieder Freuden, gell? Ich habe im Dorf, wir wohnen in einem kleinen Dorf jetzt, 300 Einwohner, 500 Kühe, aber die habe ich noch nicht evangelisiert. Die Gespräche sind schwierig, gell? Ne, aber mit den, da hat jetzt der Herr auch geschenkt, dass ein Ehepaar im Ort hat sich wirklich bekehrt in der Beziehung, Freundschaftsbeziehung. Sind gar nicht junge Leute. Der Robert ist jetzt 74 alt. Und er wollte nichts vom Evangelium wissen. Und seine Frau hat mich gesagt, du darfst ihm nicht von Jesus sprechen, denn wenn du mit ihm von Jesus oder von Religion sprichst, dann habe ich nachher zu leiden zu Hause. Und da habe ich dann 5 Jahre lang habe ich mit ihm gearbeitet, ihm geholfen, Waldarbeit und so, wenn ich wieder Zeit hatte. Und habe nie vom Evangelium gesprochen, 5 Jahre lang. Das war schwer für mich. Aber ihm immer gesagt, was mein Programm ist, wo ich hingehe, was für ein Thema ich spreche. Der, ne? Oft hat er nicht verstanden, um was es geht. Aber, aber ich wollte einfach, dass er, ja, wir haben auch ganz volles Vertrauen ihm geschenkt, für alles Materielle und so, bei uns zu Hause. Und als er dann 70 geworden ist, am Geburtstag, bin ich mit ihm spazieren gegangen, es war im Herbst, habe ihm gesagt, du, es ist ein Dorf daneben, da sind jetzt Äpfel an verschiedenen Bäumen und diese Bäume, niemand kümmert sich darum, das sind solche Verlassene, wo die älteren Leute gestorben sind und so, verwildert. Sie sagt, du, wir können jeder einen Rucksack nehmen und wir gehen Äpfel holen. Und wir hatten gebetet, Ursula natürlich und ich, eine ganze Woche vorher und gesagt, Herr, schenk du das an dem Geburtstag, dass es eine Wiedergeburt gibt. Und dann auf dem Weg, waren wir nebeneinander, in der Stille, ne, habe ich ihm gesagt, du Robert, ich möchte dir eine Frage stellen. Könntest du dir vorstellen, welche Frage? Und da war Ruhe. Dann sagt er mir, ja, ich kann mir vorstellen, welche Frage. Und da war wieder Spannung, ne? Kannst du die Antwort geben, Robert? Habe ich ihm gesagt. Kannst du die Antwort geben? Ist nicht sehr direkte Evangelisation, ne? Und dann sagt doch der Robert, da habe ich richtig geweint nachher, konnte und habe ihn im umarmt. Da sagt der Robert, an deinen Jesus will ich glauben. Habe ich ihn umarmt und dann erklärt, um was es geht. Und dann hat er Jesus angenommen. Der Robert, der hat so Sachen gibt. Aber ich glaube, es gibt keine Methode, die geht. Ist alles Beziehung. Alles Beziehung. Aber ich mache gar nicht gerne aggressive Evangelisation. Vom Typ her, weißt du? Aber ich muss es manchmal machen, wegen der Verlorenheit der Menschen. Und das heißt, ich gehe immer Traktate verteilen, ich gehe predigen auf den Straßen, da wo eben. Und was ich auf den Straßen sage, ist immer schockierend, sehr schockierend. Aber eben, ich glaube, die Menschheit braucht beides. Ja. Wir hätten so gerne, ja, dass Menschen Evangelium verstehen und Jesus annehmen. Und es ist so schwierig zu sehen, dass so viele Menschen einfach in der Finsternis weiterleben. Macht so Mühe. Ich hatte Pascale Kukos am Telefon. Kennt ihr ihn, ja? Ja, doch ein wenig. Ich wusste nicht mehr, als ich um 5 Uhr da ankam heute Nachmittag, habe ich gedacht, hast du dir jetzt von Ort geliebt? Als du nach 580 Kilometern sagst du dir, Moment mal, treffen Sie sich vielleicht in München. Das wäre noch weit. He? Da habe ich doch wieder schnell mein Heft geholt, Telefonanruf. Ah nein, no, no. Und da bin ich dann den Herr da hier fragen gekommen, kommt eine Gruppe? Ja, ist eine Gruppe da. Ja, von München. Ah, okay, gut. Aber im Telefongespräch war es ein wenig, er hat eben gesprochen von Themen wie, was ist eigentlich die Gemeinde vom Neuen Testament her gesehen? Was ist der Wert vom Gemeindeleben? Jüngerschaft. Er hat gesprochen von Gemeindemultiplikation, also Aufteilung, neue Gemeinde. Was braucht es, um Essaimage, heißt man das auf Französisch, also wenn eine Gemeinde einen Teil davon wieder neu anfängt oder so. Das hat er noch gesagt am Telefon. Ja, das waren gerade die großen Linien. Er hat gesagt, dass ich gerade 1. Korinther gearbeitet habe, glaube ich. Hat mir gesagt, ich kann da auch im Korinther nehmen oder ja, sonst. Da habe ich eben gedacht, das könnte auf vielleicht in die Richtung Beziehung, die Vertiefung, wie lebe ich meine Beziehung mit Gott? Was ist Beziehung mit Gott? Dann, was ist Beziehung mit Mitmenschen? Dann, was ist echte Beziehung im Gemeindeleben? Denn Beziehungen, die echt sind, ermöglichen immer Multiplikation. Das heißt, Beziehungen, die echt sind, werden nie Beziehungen, die egoistisch sind, wo man Menschen an sich...
Beziehungen, die was sind? Ja, echt.
Die echt sind.
Echt.
Echt, ja. Das ist Deutsch, echt. Ja, echt, ja. Ja, die echt sind. Beziehungen, die echt sind, die werden nicht markiert vom Egoismus. Also die werden immer, ist immer möglich, dass andere neue Beziehungen dazukommen, ohne dass man die Beziehungen nur für sich selber hält, oder? Und das ist eigentlich Gemeindeleben, ist die Multiplikation von Beziehungen. Das wäre eine Linie, so habe ich gedacht. Und die andere Linie könnte noch sein, vielleicht die Frage kommt auch immer wieder in jüngeren Gemeinden, wie kann ich in der Welt leben, ohne von der Welt zu sein? Also diese Spannung zwischen Absonderung und Verweltlichung, das finde ich eine Spannung im Wort, in Gottes Wort drin, die nicht einfach ist, denn wir sind berufen nach Johannes 17, also das Gebet von Jesus, in der Welt zu leben, ohne von der Welt zu sein. Das ist so, so ein wenig wie der Vogel im Wasser oder wie der Fisch in der Luft. Ne? Nicht richtig im Element. Und dann eben wäre ich froh, wenn so immer wieder Zeiten sind, wo ihr voll mit Fragen losschießt, ne? Und Diskussion miteinander, dass wir die Sachen vertiefen können miteinander. Meistens versteht man die Sachen gut, wenn man sie selber sagen kann. Ne? Was habt ihr für, vielleicht hat ein oder das andere gerade so ein Thema, das ihn beschäftigt für eure Gemeinde, für euer Leben?
Ja, konkret in der Gemeindesituation ist ja jetzt ganz konkret dann irgendwann die Teilung. Und da wird sich jetzt halt eine Struktur von Leitern herausbilden. Das ist halt die konkrete Situation, die ihr auch ja schon weiß wahrscheinlich. Mhm. Das ist sehr konkret. Mhm. Und gibt es viele Verlobungen und Freundschaften?
Mhm, schön. Schau, Multiplikation.
Der junge Ehepaar, also die älteste. Der älteste Ehepaar ist der Pasquale, der ist jetzt 6 Jahre verheiratet, glaube ich.
Mhm.
Dann wir 5 Jahre.
Ja,
das zählt mir ja schon gar nicht mehr. Das zählt ja gar nicht mehr. Die sind schon alt, die sind schon zusammengewachsen.
Immer richtige Menschen werden da schon wieder geschieden.
Ja, ja.
Ja, genau. Ja, ich weiß beide doch, Silber auch 3 Wochen. fünf Jahre und dann die nächsten, seit ihr schon, oder? Wie im Leben?
Bei
ihr sind drei, ja genau. Drei, also so fünf junge Ehepaare.
Ich glaube, eine interessante Fragestellung oder eine interessante Thematik für uns alle könnte noch sein, wie schaffe ich es, all die wichtigen Dinge im Leben, in meinem Leben zu integrieren? Mhm. Ja, weil wir alle sehr viele junge Leute sind und wir sind gefordert an vielen Fronten. Wir wollen gerne sehr viel in der Gemeinde sein, dafür machen in der Gemeindearbeit an sich. Wir wollen gerne auf die Straße gehen und dort missionieren. Mhm. Wir machen das in München und in Europa.
Mhm. nur bei Europa, aber geht
noch. Und dann kommen eben diese Alltagsquälereien noch dazu, wie Universität und Arbeit.
Genau, muss auch sein. Ne?
Ja, und dann Freundschaften pflegen, Beziehungen in der Gemeinde, Beziehungen zu Ungläubigen. Also diese ganzen verschiedenen Einflüsse, die in einem Leben da sind, die zu integrieren ins Leben, ja, das ist ja eine riesen Herausforderung. Ja, das glaube ich, das würde uns alle sehr interessieren, wie,
okay,
was du aus deiner Erfahrung da auch zu erzählen
hast. Ziele setzen, Prioritäten setzen. Ja. Doch, das ist ganz wichtig.
Zeit auch, gell? Zeit.
Ja.
Ja. Eine Sache, du hast immer wieder auch von der Schulung gesprochen, wenn Leute zum Glauben gekommen sind. Denkst du auch ein bisschen zu dem Thema, wenn jemand zum Glauben kommt, wie gehe ich dann vor? Wie kann ich zu jemandem eine Hilfe sein und was der gesund wachsen kann, auch in die Gemeinde hineinwechseln? Ja. Ich denke, das ist auch.
Genau. Doch, das kann ich mitnehmen, auf alle Fälle. Ja, da haben wir schon Stoff für eine gute Woche. Ja.
Ich frage, ob du zwei, drei oder vier Vorträge pro Tag machst.
Nein, dann ist nicht mehr lustig.
Ja, das ist Frage geplant, wie letztes Jahr, dass wir vormittags eben zwischen Frühstück und Mittagessen Vorträge hier machen und dann Nachmittag frei haben. Ich denke, das ist eigentlich ein ganz guter Modus.
Wie viele waren das dann letztes Jahr?
Jeden Tag zwei Vorträge. Und dann am Abend hatte Pasquale, glaube ich, auch schon mal erwähnt, dass man vielleicht an ein, zwei Abenden nochmal was macht. Das kann man ja dann spontan auch machen.
Danach darf man auch noch mit der
Ja, und dann denke ich, Nachmittag frei ist, auch so zu reden, dass wir
ja, genau.
Machen,
ja.
Das ist eh wichtig.
Ja, ja.
Es gibt vielleicht Dinge, die wir auch nicht wiederholen. Genau. Ja. Gibt es noch Fragen oder wollen wir hier mal einen offiziellen Schlusspunkt setzen und ein paar Orgasachen sprechen?
Geht dann morgen schon los mit den Vorträgen?
Genau. Also es ist so, morgen ist um 8 Uhr Frühstück und um 12 Uhr Mittagessen.